Willkommen zurück bei Steinzeit, liebes Nuviso-Publikum. Wir machen natürlich weiter mit interessanten Sendungen zum Thema Corona und es gibt eine ganz aktuelle Entwicklung. Referent K ist das Stichwort. Ein Whistleblower aus dem Bundesministerium des Inneren hat es sich erdreistet, selbstständig einen Bericht zu verfassen. Über 83 Seiten hat er tatsächlich da die Lage zusammengefasst. Und jetzt ist natürlich die Bestürzung groß im Ministerium des Inneren und darüber wollen wir sprechen, was es damit auf sich hat, was in dem Artikel drinsteht, was in dem Bericht drinsteht und natürlich, was man davon jetzt halten sollte. Also, hier eine Ausgabe, Steinzeit, spezial sozusagen, mit Andreas Beutel als meinem Co-Moderator. Viel Spaß! Andreas, sei mir recht herzlich gegrüßt. Schön, dass du Zeit hast, dass wir uns diesem wichtigen Thema kümmern.
Hallo Robert, ich grüße dich. Sag mal, was ist denn mit dir los? Wo hast du die Schramme her am Kopf? Hast du dir an die Stirn gegriffen oder einen Vogel drauf?
Du meinst das da? Das ist, ja, wenn ein süßer kleiner Hundejunge dich in der Früh wecken will und er mit seiner Tatze dann einmal so, los, aufstehen. Oh. Und es war, ja, ich wusste gar nicht, dass das so stark war, aber das passiert mit Babys im Haus sozusagen, ja.
Okay, aber Hundebaby darf
ja,
das bei ihm
verziehen. Ja, das viel schlimmer ist, was der alles zerstört hat in der mittlerweile, aber
okay.
Anderes Thema. Wir kommen in die, gehen wir zurück in die Realität. Also Andreas, ich hatte die letzten Tage eigentlich nichts anderes zu tun, wie viele andere auch, mir dieses Papier aus dem Innenministerium anzuschauen, weil ich darin so eine unglaubliche Sprengkraft entdeckt habe. Heißt also, ich habe sehr viele Stunden damit verbracht, mir sämtliche Analysen durchzulesen, das Papier natürlich selber auch zum größten Teil angeschaut. Und die Intention, die wir haben mit diesem Interview, ist, all denjenigen, die nicht die Zeit haben, sich dem Ganzen so intensiv zu widmen, eine Möglichkeit zu geben, die Quintessenz aus diesem Ganzen heraus zu destillieren und das dann ganz gemütlich beim Spazierengehen oder beim Staubsaugen oder beim Autofahren hier so bei Steinzeit sich reinzuziehen. Also das ist für euch da draußen alle, dass wir uns das jetzt vorknöpfen, weil ich finde, es gibt momentan eigentlich nichts Brisanteres wie dieses Papier. Wie siehst du das Papier eigentlich von seiner Relevanz her?
Das ist genau das, was du sagst. Es hat ziemliche Sprengkraft und wir sind ja seit Wochen auf der Suche oder ahnen, dass da irgendwas in einer gewaltigen Tragweite hier passiert mit dem Corona, mit den Maßnahmen drumherum. Und dieses Papier öffnet nochmal eine ganz andere Ebene, was auf der ministeriellen Ebene passiert, welche Denkprozesse und welche Verknüpfungen da stattfinden und warum das so seltsam gehandhabt wird, wie es gehandhabt wird und warum man manche Sachen nicht beachtet hat und welche Gefahren da auch drin bestehen. Also was da an Kollateralschäden entstehen können rund um die Corona-Krise, das werden wir ja gleich sehen. Aber das Dossier spricht ja schon fast von einer zweiten induzierten Krise, die entsteht durch die Maßnahmen, die eingeführt worden sind. Und das ist ziemlich gewaltig, was da drin ist, auch an Möglichkeiten, also an für die Gesellschaft an Gefahren. Und das muss man sich unbedingt angucken. Und das ist nicht so einfach lapidar unter den Tisch zu wischen, wie das die Medien im Moment tun.
Es ist ja erstaunlich, welche Reaktionen gekommen sind auf die Veröffentlichung von diesem Bericht. Der Referent K., er heißt, glaube ich, Kohn, ich habe den Vornamen jetzt nicht aufgeschnappt, aber der Herr Kohn, der hat auf eigene Initiative diesen Bericht an einen Verteiler verschickt, kurz gesagt, nachdem er in seinem eigenen Ministerium keinen Anklang gefunden hat. Das werden wir natürlich dann auch in dem Bericht noch lesen, wie er das begründet, warum das jetzt ist. Also niemand wollte ihm zuhören und er ist jemand, der im Ministerium sich mit kritischer Infrastruktur beschäftigt und er sieht, dass das Ding gegen die Wand läuft. Er sieht also Gefahr im Verzug und hat einen inneren Handlungsdrang, jetzt unbedingt tätig zu werden, als jemand, der sieht, was auf uns zukommt. Ist jetzt kein einzelner Spinner, wie er jetzt dargestellt wird, sondern es ist wirklich ein Mann vom Fach, der viel Arbeit investiert hat und der genau das gemacht hat, wofür er bezahlt wird. Er hat eine Risikoanalyse gemacht und eine Gefahrenabschätzung gemacht.
Genau. Also er heißt Stefan mit Vornamen.
Stefan, aha, okay.
Stefan. Und man liest an dem ganzen Dokument, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat und dass es auf einem, also wirklich einem inneren Drang und einer Sorge herausgeschrieben ist. Man muss dazu sagen, es ist, also er arbeitet und in einem Referat des Bundesinnenministeriums, was sich mit der kritischen Infrastruktur beschäftigt. Und kritische Infrastruktur ist das, was Wasserversorgung ist, Stromversorgung, also die ganzen Grundsachen, Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Und das muss, sagen wir mal, überprüft werden, dass das auch immer gewährleistet ist, weil daran hängt auch die Stabilität des Staates und oder der Gesellschaft. Und er hat wirklich einen inneren Impuls, dass ihm das wichtig ist, dass er da wirklich, also nicht um sich in den Vordergrund zu spielen, sondern einfach, weil er spürt, hier liegt eine große Gefahr im Raum. Ich habe, es sollte im Frühjahr eine Konferenz stattfinden, wo er auch teilgenommen hätte als Konferenz für den Schutz kritischer Infrastruktur. Ah, im November ist die, und ich kann mal kurz vorlesen, da ist eine kleine Vita angegeben. Stefan Kohn ist Referent im Bundesministerium des Innern im Referat KM4, zuständig für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Der Politologe und Verwaltungswissenschaftler war zuvor persönlicher Referent eines Berliner Bezirksbürgermeisters und hatte bei der KGST in Köln Methoden des neueren Steuerungsmodells mitentwickelt, die die Potenziale neuer Technologien nutzen, also IT und so weiter. Seine Schwerpunkte im Bundesinnenministerium waren unter anderem so verschiedene Bereiche wie Verwaltungsmodernisierung, Visumspolitik und das Dienstrecht in der internationalen Organisation. Aktuell leitet Stefan Kohn das Projekt Erneuerung der nationalen Krisenstrategie im Bundesinnenministerium. Also schon mit Berufserfahrung und auch mit großem Aufgabenbereich und auf jeden Fall Einblick in dieses ganze System. Und das liest man dann auch in diesem Dossier, dass er wirklich sich Gedanken gemacht hat, ordentliche Referenten rangeholt hat. Also es ist nicht alles aus seinem Kopf entstanden, sondern er hat auch andere Experten angefragt. Und was wir über die Medizin lesen, zum Beispiel, oder, das sind, da kommen wir dann gleich noch drauf, wirklich fundierte Analysen, die da zusammengepackt worden sind.
Wir haben uns das jetzt folgendermaßen vorgestellt. Also wir werden die wichtigsten Punkte aus diesem Bericht vorlesen und dann dokumentieren. Ich will es jetzt nur mal kurz einblenden. Also alles, was wir hier farbig markiert haben, sind für uns die wichtigsten Punkte. Vor allem am Anfang und auch am Schluss bei der Analyse des Ganzen. Ich will es nochmal kurz, also am Schluss, da gibt es wirklich essentiell wichtige Punkte, gerade was die kritische Infrastruktur angeht, aber auch in Bezug auf die eingeleiteten Maßnahmen und Konsequenzen für die Gesellschaft. Also das Ding hat wirklich Sprengkraft. Und lieber Andreas, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir in das Ganze einsteigen. Ich lese immer einen kurzen Abschnitt vor, den wir beide dann dokumentieren, weil nämlich das Ganze ist doch in einem Behördendeutsch geschrieben. Beim Durchlesen ist das jetzt ehrlich gesagt nicht das Einfachste. Das sind ganz lange Schachtelsätze, wo das Verb dann am Schluss kommt und man muss das zweimal lesen, um sich daran zu erinnern, um was geht es eigentlich in dem Satz. Also wir versuchen, das Ganze in allgemeinverständliches Deutsch zu übersetzen, dass man sich so nebenbei, wie gesagt, wenn man sich die Sendung anhört, dass man da die wichtigsten Sachen rausziehen kann. Und deswegen gehe ich jetzt gleich mal auf die Seite Nummer 1. Und zwar steht da, im Vorgriff auf eine nach der Krise zu unternehmende Evaluation hat KM4 über die letzten Wochen krisenbegleitend eine intensive Analyse und Auswertung des Krisenmanagements aus der Perspektive der hiesigen Zuständigkeit für den Schutz kritischer Infrastrukturen vorgenommen. Dabei wurden schwerwiegende Defizite im Regelungsrahmen für Pandemien diagnostiziert, sowie Fehlleistungen im handwerklichen Doing des Krisenmanagements. Und dann in Rot noch gekennzeichnet, die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen darüber hinaus keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesamtgesellschaft um mehr als um einen Fehlalarm handelt. Und das ist natürlich dann schon mal die Aussage schlechthin, dass jetzt ein Ministerialbeamter alles, was wir gerade erleben, als einen globalen Fehlalarm bezeichnet, weil das kommt später dann nochmal, dieser Ausdruck. Er sagt also, das Ganze ist ein Fehlalarm.
Genau, man muss, glaube ich, noch zur besseren Orientierung sagen, dieses Dokument besteht aus zwei Teilen. Es gibt so eine Art Einleitung, die ungefähr 10 Seiten hat. Wenn wir also auf Seitenzahlen verweisen, müssen wir sagen, das ist die Seite 1 von dem Gesamtdokument. Und wenn wir dann im Hauptdokument sind, sind wir dann bei einer anderen Zählung nochmal mit anderen Nummern, dass man sich auch orientieren kann. Das ist die allererste Seite, das Anschreiben. Und das ist schon für sich ein Sprengstoff. Also er unterlegt das dann auch später noch, kommen wir noch drauf, dass die Zahlen untersucht werden und die Zahlen hergeben, dass das nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde, diese ganze Corona-Geschichte. Also dass das wirklich weit, weit, und das ist ja auch jetzt mittlerweile in der allgemeinen Meinung angekommen, sagen wir mal, dass das viel, viel, viel größer aufgeblasen worden ist, als es real eigentlich ist, dieses ganze Virus und die ganze Geschichte, Pandemie, die hier gestartet worden ist und uns verkauft wird als unabänderlich und unausweichlich.
Der geht nämlich dann auch gleich noch weiter bei der Seite 2 der Einleitung. Dort steht: Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft um mehr als um einen Fehlalarm handelt. Durch den neuen Virus bestand vermutlich zu keinem Zeitpunkt eine über das Normalmaß hinausgehende Gefahr für die Bevölkerung. Vergleichsgröße ist das übliche Sterbegeschehen in Deutschland. Also nochmal das Gleiche wiederholt. Also er kommt da zu dem Schluss, dass es eben nicht eine Gefahr gab oder gibt, die über das normale Maß hinausgeht.
Und wichtig, also das ist der Punkt 2 in der Zusammenfassung, ganz am Schluss schreibt er noch, das Analyseergebnis ist von KM4 auf wissenschaftliche Plausibilität überprüft worden und widerspricht im Wesentlichen nicht dem vom RKI vorgelegten Daten- und Risikobewertungen. Also sie haben nicht eigene Daten genommen, sondern sie haben die offiziellen Daten genommen und aus den offiziellen Daten abgeleitet, dass das alles nicht so dramatisch ist, wie es verkauft worden ist.
Ich habe hier auch noch diese eine Stelle markiert, sehe ich gerade. Und zwar ist das die Stelle auch hier, die in Blau. Die Gefährlichkeit von dem Virus wurde überschätzt. Innerhalb eines Vierteljahres weltweit nicht mehr als 250 Todesfälle mit Covid-19 gegenüber 1,5 Millionen Toten während der Influenza-Welle 17/18. Die Gefahr ist offenkundig nicht größer als die vieler anderer Viren. Wir haben es aller Voraussicht nach mit einem über längere Zeit unerkannt gebliebenen globalen Fehlalarm zu tun. Das ist die
Genau.
Aussage schlechthin, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, dieses Wort, dass einer sagt, globaler Fehlalarm, da habe ich innerlich eigentlich so, yeah, juhu, und endlich, jetzt kommt's durch und so weiter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dann jetzt die nächsten Tage und Wochen wirklich dann auch diese Relevanz bekommt, was es haben müsste. Aber deswegen machen wir auch diese Sendung zum Beispiel, dass eben immer mehr Leute davon erfahren, was da eigentlich drinsteht in diesem Bericht.
Das ist mir auch ganz wichtig. Es ist eigentlich gar kein Grund zum Feiern. Wir haben ein Glück, dass wir hier die alternativen Medien haben, die das rausgebracht haben, Tichys Einblick und ach gut. Aber weltweit geschehen gerade riesige Dramen aufgrund dieser Corona-Geschichte. Also ich kenne Geschichten aus Indien, wo Wanderarbeiter mehrere Millionen nach Hause laufen müssen, weil sie nicht mehr arbeiten können und kein Geld verdienen und unterwegs verhungern werden. Und das gibt es rund um die Welt, wo also wirklich persönliche Dramen sich abspielen und viele hier auch natürlich, was wir hier sehen, was Geschäftssterben ist, was Läden sind oder Restaurants oder, was alles hier gerade kaputt geht an Kollateralschäden. Das ist also eigentlich nicht zum Feiern, aber man kann sich freuen, dass jetzt hier doch noch ein Regulativ auftritt, dass dies an die Öffentlichkeit kommt, was hier gerade gelaufen ist.
Das ist das Gleiche, was ich. Ich habe gestern eine Mail bekommen, die das Gleiche aufgreift, was du gerade gesagt hast, aus einer Zuschauerin, von einer Zuschauerin aus Ecuador. Sie hat beschrieben, dass es da drüben die katastrophalsten Zustände gibt. Die sind seit fast 60 Tagen im Lockdown, komplette Ausgangssperre in den Elendsvierteln, wo die Menschen nichts haben an Reserven und Hamsterkäufe und so, sondern wo die von der Hand in den Mund leben. Gibt es viel zu wenig Lebensmittelversorgungen seitens des Staates und auch private Versorgungen funktionieren da nicht mehr. Das heißt, die Leute verhungern da reihenweise. Und dann auch noch so nebenbei, wenn man nach 14 Uhr stirbt, ist es sehr blöd, weil dann kommt gar niemand mehr, der einen abholt. Also sprich, die Geschichten, die wir vor einigen Wochen gehört haben, dass sich in Ecuador die Leichen stapeln in den Straßen, das hatte gar nichts mit Covid zu tun, sondern das sind Menschen, die durch die Umstände gestorben sind. Wie Im Rest der Welt auch. Also es gibt viele Länder, wo, wie du es gesagt hast, wo genau diese Dinge jetzt passieren. Also es ist drastisch. Wir kommen ja auch im Laufe des Berichts nochmal drauf, dass er genau auf diese Problematik anspielt.
Genau.
Punkt 5 der Einleitung ist dann auf der Seite 3 zu finden, ganz oben. Und da steht dann geschrieben, der völlig zweckfreie Kollateralschaden der Corona-Krise ist zwischenzeitlich gigantisch. Ein großer Teil dieses Schadens wird sich sogar erst in der näheren und ferneren Zukunft manifestieren. Dies kann nicht mehr verhindert, sondern nur noch begrenzt werden. Tja, das ist eine krasse Aussage hier. Also.
Und der Schaden ist ja schon da. Selbst wenn wir sagen, wir hören ab sofort auf mit allen Maßnahmen, wir entschuldigen uns, ehe die Wirtschaft wieder anläuft, ehe alles wieder auf normal geht, ehe wieder das Vertrauen ist, dass die Leute sich wieder aus dem Haus trauen, das dauert sehr lange Zeit. Und das Ding ist jetzt am Laufen und hinterlässt schon mal Schäden, so wie es gestartet worden ist. Ja.
Bei Punkt 6 der Einleitung, bin halt noch nicht so, meine Zunge klebt noch am Gaumen, muss mich erst einsprechen hier, ist gar nicht so einfach. Kritische Infrastrukturen sind die überlebensnotwendigen Lebensadern moderner Gesellschaften. Bei den kritischen Infrastrukturen ist infolge der Schutzmaßnahmen die aktuelle Versorgungssicherheit nicht mehr wie gewohnt gegeben. Bisher graduelle Reduktion der prinzipiellen Versorgungssicherheit, die sich zum Beispiel in kommenden Belastungssituationen niederschlagen kann. Die Resilienz des hochkomplexen und stark dependenten Gesamtsystems kritischer Infrastrukturen ist gesunken. Unsere Gesellschaft lebt ab sofort mit einer gestiegenen Verletzlichkeit und höheren Ausfallrisiken von lebenswichtigen Infrastrukturen. Das kann fatale Folgen haben, falls auf dem inzwischen reduzierten Resilienzniveau von Kritis eine wirklich gefährliche Pandemie oder eine andere Bedrohung eintreten würde. Da müssen wir natürlich erstmal übersetzen, was heißt denn das alles genau? Also, das eine ist, Resilienz, das ist Widerstandsfähigkeit. Wenn jemand resilient ist gegenüber etwas, bedeutet es, er ist besonders widerstandsfähig. Also ich habe eine gute Resilienz gegenüber, was weiß ich, Bullshit. Ja, so. Also
Ja, oder kalte Temperaturen. Der eine ist anfälliger für Erkältung und der andere
genau,
nicht.
genau.
Genau.
Da bin ich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich friere grundsätzlich, ja, aber Resilienz heißt einfach Widerstandsfähigkeit. Und da war noch etwas drin, und zwar stark interdependentes Gesamtsystem. Also voneinander abhängig heißt es.
Untereinander, genau.
Und
Also die Gesellschaft ist ja ein komplexes System, Strom, Wasser und so weiter. Du kannst zwar meinetwegen eine gute Heizungsanlage im Haus haben, aber wenn der Strom nicht da ist, der die Umwälzpumpe bedient,
dann.
nützt dir die beste Kohleheizung oder Holzpellet, was weiß ich, Heizung nichts, weil das warme Wasser nicht in der Wohnung verteilt wird.
Ja, und auch
Und
der
damit ist Wasser
Schneckenantrieb
und.
von der Pelletheizung nicht funktioniert ohne Strom und so weiter. Ja, genau.
Genau.
Also die sind voneinander abhängig, heißt
Ja.
interdependent. Ja, genau.
Ja, genau.
Und
Und wenn.
Kritis, die, entschuldige.
Wenn die Arbeiter vom Wasserwerk nicht mehr ins Wasserwerk kommen, weil die, also kann das Wasserwerk so gut aufgebaut sein, wie es ist, aber wenn die Arbeiter nicht mehr hinkommen, weil die normale Infrastruktur zusammenbricht, geht es auch nicht, ne? Das ist auch abhängig voneinander.
Hier gibt es noch eine Abkürzung, die immer wieder auftauchen wird. KRITIS, kritische Infrastruktur. KRITIS, 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 genau.
Kritisch und IS
Ist,
ist
genau,
Infrastruktur, also kritisch.
ja.
Genau.
So, dann geht es weiter bei Punkt 7. Die staatlich angeordneten Schutzmaßnahmen sowie die vielfältigen gesellschaftlichen Aktivitäten und Initiativen, die als ursprüngliche Schutzmaßnahmen den Kollateralschaden bewirken, aber inzwischen jeden Sinn verloren haben, sind größtenteils immer noch in Kraft. Es wird dringend empfohlen, sie kurzfristig vollständig aufzuheben, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, insbesondere unnötige zusätzliche Todesfälle und um die möglicherweise prekär werdende Lage bei den kritischen Infrastrukturen zu stabilisieren. Die Defizite und Fehlleistungen im Krisenmanagement haben in der Konsequenz zu einer Vermittlung von nicht stichhaltigen Informationen geführt und damit eine Desinformation der Bevölkerung ausgelöst. Und jetzt kommt der beste Satz. Ein Vorwurf könnte lauten, der Staat hat sich in der Corona-Krise als einer der größten Fake News-Produzenten erwiesen.
Genau.
Bam.
Bäh. Also
Bam.
das ist ja dem Normalbürger gar nicht mehr zu erklären, 4 Wochen oder 6 Wochen nach der Pandemie wird jetzt eine Maskenpflicht eingeführt. Und die eigentliche Welle ist vorbei. Und trotzdem müssen noch Maßnahmen aufrechterhalten oder das Abstandsgebot. Das sind alles Sachen, die das Zusammenleben erschweren und die Gesamtsituation Gesellschaft unter Stress setzen, was eigentlich nicht sein müsste. Das sagt er hier ganz deutlich, muss sofort eigentlich aufgehoben werden.
Sofort, unverzüglich.
Ja. Unverzüglich, genau. Mhm.
Ich bin angekommen bei Seite 4 der Einleitung.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück.
Ja, gerne, gerne.
Aus diesen Erkenntnissen, also unter dem Punkt 8, den wir gerade vorgelesen haben mit den Fake News, die Verhältnismäßigkeit von Eingriffen in die Rechte, zum Beispiel von Bürgern, ist derzeit nicht gegeben, da staatlicherseits keine angemessene Abwägung mit den Folgen durchgeführt wurde. Das heißt, kommen wir da nochmal drauf, eine Abwägung zwischen den Folgen der Maßnahme und der Pandemie, die verhindert werden soll. Das muss auch immer abgewogen werden und das hat nie stattgefunden, sondern es wurde nur die Corona selber aufgeführt. Und da diese Abwägung nie stattgefunden hat, sind eigentlich alle Maßnahmen niemals richtig gewesen oder rechtens gewesen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ein Unding eigentlich, dass es überhaupt keine Gefahrenanalyse gab, keine Risikoabschätzung, kein nichts. Es ist eigentlich vollkommener Blindflug. Das wird einem erst bewusst, wenn man das im Detail liest. Also ich habe da wirklich viel, ich habe ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln, wir beschäftigen uns seit Wochen jetzt damit. Und wenn das dann so in gebündelter Form auf einen trifft, dann löst es in mir mehr als Kopfschütteln aus. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Ja? Und ich komme auch jetzt gleich zu der eigentlichen Conclusio in meinen Gedanken. Das geht weit über Fahrlässigkeit und Dummheit hinaus in meinen Augen. Wenn also wirklich essentiellste Dinge, die in Krisenstäben eigentlich Standard sind, wenn die nicht beachtet werden von Beginn an und diejenigen, die aufzeigen, dass da eigentlich was schiefläuft, auch noch bestraft werden, dann heißt es in meinen Augen, hier ist ein Kalkül dahinter, hier gibt es Vorsatz. Das ist nicht nur Dummheit, das ist Vorsatz.
Das ist etwas, was sich durch die ganze Krise durchzieht aus meiner Sicht. Also auch mit dem Dossier nochmal, wieder besseren Wissens wurden die Maßnahmen verschärft und nochmal verschärft und nochmal verschärft, sodass man sich fragt, geht es um die Disziplinierung der Bevölkerung, geht es noch um etwas Größeres? Und nicht alleine, es war nicht mehr zu erklären mit der Pandemie selber. Das zeigt ja auch hier die ganze Analyse. Also die Gesellschaftsstruktur war niemals so bedroht, wie das dargestellt worden ist. Da hat irgendwas anderes im Hintergrund mitgespielt. Und auch die Weigerung, das jetzt wieder aufzuheben oder zurückzurollen, wo alle Kennwerte in die positive Richtung zeigen. Ja. Wie wir jetzt wissen, zum Zeitpunkt der Einführung des Lockdowns Ende März war ja schon die Reproduktionszahl unter 1 gesunken.
Ja. Nach RKI-Angaben. Ja.
Nach RKI-Angaben. Ja, ne? Das haben wir jetzt nicht aus den Fingern gesaugt oder so, sondern RKI, offizielle Quelle.
Ich merke, dass wir wahrscheinlich viel zu viel markiert haben und wir viel zu lang werden, aber mal gucken, ob wir es schaffen, das in ein einigermaßen sendefähiges Format zu packen, dass wir nicht 3 Stunden hier sprechen. Aber es geht munter weiter im Text und zwar sind wir jetzt auf Seite Nummer 5. Ich habe die Ansicht etwas verändert, dass man das besser lesen kann auch. Und hier steht unter dem Punkt Perspektive. Es macht wenig Sinn und man wird einer Lösung nicht näher kommen, wenn man nur versucht, die genauen Stationen des Versagens des Krisenmanagements minutiös nachzuvollziehen. Abhilfe wird nur möglich sein, wenn es eine aktive Auseinandersetzung mit jenen systemischen Effekten gibt, die in ihrer Gesamtdynamik in der Corona-Krise zu einer existenziellen Schädigung des Gemeinwesens und auch der staatlichen Ordnung führen können. Das Krisenmanagement und der gesamte Staat sind in einer prekären Situation. Es kann zwar beim genauen Hinsehen keinen vernünftigen Zweifel mehr daran geben, dass die Corona-Warnung ein Fehlalarm war, dass das Krisenmanagement die Arbeit der Gefahrenabwehr suboptimal verrichtet und Fehler gemacht hat, die einen großen Schaden verursacht haben und jeden Tag weiter verursachen, einschließlich Todesopfer, an dem die Maßnahmen nicht ersatzlos gestrichen werden. Jetzt bin ich wieder bei uns beiden. Also, was liest du raus aus diesem Satz gerade?
Ich habe gerade einen Hänger, Entschuldigung.
Kein Problem. Und ich habe mich so aufs Vorlesen konzentriert, dass ich den Inhalt gar nicht richtig mitkriege.
Ja.
Also das Krisenmanagement war suboptimal, steht da. Ne? Also sprich, man hätte das alles auf eine ganz andere Art und Weise angehen müssen.
Genau. Und er sagt eine Seite vorher noch, dass in einer Krisensituation immer zwei Sachen zusammenkommen. Das eine ist die Krise, die behandelt werden muss. Also sagen wir die Todesopfer durch die Pandemie. Und das andere ist die Krise, die durch die Maßnahmen erzeugt werden. Also Schließung der Geschäfte, Verhinderung von Arbeit und. Das erzeugt ja auch Effekte. Und man muss eben gucken, Kosten nutzen oder Aufwand nutzen, was ist das richtige Verhältnis. Und da kommen zu den Zahlen, die wirklich erschreckend sind, die kommen wir dann nochmal, führt rechnerisch dazu, dass wir immer jetzt in jedem Augenblick, wo dieser Lockdown weitergeführt wird, die Beschränkungen weitergeführt werden, weiterhin Todesopfer haben, die vielleicht jetzt noch nicht in der Statistik auftauchen, die wir aber in einem Jahr sehen oder in 2 Jahren, bis hin zu den ganzen unerzählten Geschichten, die im Untergrund laufen. Also ich habe gerade die Geschichte gehört von einer alten Dame im Pflegeheim, die ihren Mann nicht mehr sehen darf, die keinen Besuch mehr empfangen darf und die das Essen eingestellt hat, weil sie das nicht mehr aushält, diese Einsamkeit. Das ist nur ein Fall von ganz vielen, die hier passieren. Ja. Und es ist auch, es taucht ja oftmals der Vorwurf auf, wenn man diese ganze Geschichte ein bisschen kritisch hinterfragt, warum bist du unsolidarisch? Warum stellst du dich gegen die Gesellschaft, wenn du das kritisierst? Und ich möchte das klarstellen, dass jeder, der da Fragen hat, nicht unsolidarisch ist, sondern dass alle, die ich kenne und die ich beobachte, sich wirklich Sorgen machen um das Gesellschaftsgefüge, um den Gesellschaftsvertrag, der hier kolossal in Gefahr oder in eine Stresssituation gebracht wird. Ja? Man muss das vielleicht ja so sagen, wir haben Naturrechte und die haben wir wie in einer Art Vertrag an den Staat abgegeben, dass der Staat uns mit Essen versorgt, mit Nahrung versorgt, mit Infrastruktur versorgt und dass er das Gewaltmonopol von uns bekommt. Und dafür soll er verantwortungsvoll damit umgehen. Mhm. Und das passiert ja gerade nicht. Ja, dadurch, dass wir es dem Staat abgegeben haben, muss ich mich nicht permanent um einen Brunnen kümmern und nicht permanent auf die Jagd gehen, sondern ich kann davon ausgehen, dass immer die Nahrungsmittelversorgung sichergestellt ist. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist dieser Gesellschaftsvertrag gekündigt oder in Gefahr. Und dann besteht die Gefahr, dass die Menschen wieder zurückfallen in Einzelgruppen, in sagen wir Selbstjustiz und. Und deswegen ist das wirklich kritische Infrastruktur, worüber wir hier reden.
Ich mache weiter im Text,
Andreas. Ja, gerne.
Und zwar, das lese ich jetzt nicht genau Wort für Wort vor, aber hier steht im Endeffekt, dass quasi jetzt alle, dass sich ja alle an Recht und Ordnung gehalten haben und einfach nur ihren Dienstvorschriften nachgegangen sind, jetzt auch kein Grund zum Ändern besteht. Also die machen jetzt einfach so weiter. Allein in dieser Analyse, der Befund, der wird nicht ausreichend, eine Änderung herbeizuführen. Und jetzt kommt's. Schon eine Abstimmung der vorliegenden Analyse mit allen tangierten Stellen der Ministerialverwaltung würde aufgrund der heterogenen Interessen und Verantwortungslage der zahlreichen zu Beteiligenden voraussichtlich bzw. erfahrungsgemäß zu einer Nivellierung oder zum Aussortieren ihres Inhalts führen. Und das ist für mich der beste Punkt, einer der besten Punkte. Er sagt da, wenn er das allen Beteiligten zum Lesen geben würde, zum Gegenzeichnen und Ergänzen, würde sie sich Wochen und Monate lang hinziehen und da viele natürlich dann auch ihren eigenen Stuhl in Gefahr sehen, würde das niemals rauskommen. Das würde verschwinden im Behördenapparat. Deswegen spricht er weiter, einen regelkonformen Totalschaden für unser Land zu vermeiden, ist vielleicht möglich. Derzeit erscheint das jedoch nur mittels kreativer Informationsstrategie, derer möglich, die in der Lage wären, einen praktikablen Ausweg zu ermitteln und zu organisieren. Also ich glaube, da spricht er von sich selbst, dass das für ihn seine Kreativität ist. Er muss jetzt jenseits der Dienstvorschrift diese Informationen raushauen, weil sonst geht das alles schief. Er kann nicht mehr länger zuschauen, er muss jetzt handeln.
Das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, der Mann ist wirklich, der hat einen Impuls, der spürt eine Gefahr für das Land.
Auf Neudeutsch Cojones, ja, also der Mann hat Eier, ja, okay, ich sag's mal vulgär etwas, aber damit meine ich, der Mann hat wirklich Zivilcourage und hat Mut und Kraft und traut sich, egal was jetzt kommt, man sieht's ja auch, seine Karriere ist beendet, das wird jetzt ihm massive Probleme bereiten, aber ich glaube, nach dem wird irgendwann ein Platz benannt. Ganz ehrlich. Ja.
Das ja.
mindestens.
Man kann die kreative Informationsstrategie auch als Hinweis auf die alternativen Medien sehen, denn die normalen Medien versagen im Moment kolossal. Und das haben wir dann auf der nächsten Seite, auf der Seite 6 als letzten Punkt grundsätzlich könnten auch die großen Massenmedien und Leitmedien ein Korrektiv bilden. Dass dies faktisch nicht geschieht, muss zwei Überlegungen provozieren und, und. Also er lässt sich dort über die Massenmedien aus.
Ja, ich habe es gerade eingeblendet.
Bei der Gesellschaftskonstellation, wir haben die Legislative, die Exekutive und die Judikative in der Gesellschaft. Und da gehört immer noch die Publikative dazu, die den anderen dreien auf die Finger schauen sollte und auf die Finger klopfen sollte, wenn da etwas nicht sauber läuft. Und die Publikative hat schon seit Jahren versagt und versagt jetzt völlig in dieser Krise. Und deswegen geht er ja auch auf die kreative Informationsstrategie ein, damit das Wissen überhaupt noch rauskommt, weil die ganzen Großen alle sich nicht drum kümmern, über die eigentlichen Fragen oder um die eigentlichen Fragen, die hier gestellt werden müssen.
Mhm. Vor allem der letzte Satz, der hier steht, die Leitmedien und vor allem die Öffentlich-Rechtlichen scheinen sich offenbar überwiegend als Überträger der als gemeinsam angesehenen Grundpositionierungen der dominierenden politischen Richtung auf die Bevölkerung zu sehen. Das erleben wir jetzt gerade im Rahmen auch mit diesen Massendemonstrationen, die seit 2 Wochen jetzt stattfinden. Ich habe noch nie so viele Berichte über Verschwörungstheorien gesehen und angebliche Schwachmaten in unserer Gesellschaft. In allen Facetten, in allen Programmen, Radio, Print, Online, Fernsehen, überall wird jetzt ganz massiv geschossen gegen jeden, der sich gegen dieses von oben verordnete Dogma auflehnt. Und da merke ich dann schon, dass also die Publikative, habe ich noch nie gehört, das Wort, dass sich das gesamte Presseklientel eigentlich jetzt vollkommen ausgeschossen hat. Also die können jetzt machen, was sie wollen, die werden nie wieder irgendwie für ernst genommen. Jeder Journalist, der jetzt nicht aufsteht und sagt, ich mache da nicht mehr mit, der kann einpacken, egal wie die Zukunft ausschaut, egal welches System sich bildet, das wird niemand vergessen, was jetzt gerade passiert.
Genau, und wir reden hier nicht über Was-wäre-wenn-Szenarien, sondern etwas, was jetzt real in diesem Moment passiert. Ja. Wir kommen da gleich drauf. Es sterben Menschen aufgrund der Maßnahmen, die hier getroffen worden sind. Und man sieht das Framing, also Verschwörungstheorie, Rechter und Corona-Leugner, was immer auftaucht. Und was ich mir vorhin nochmal angeschaut habe, das Wort krude, was in dem Zusammenhang immer verwendet wird.
Mein Lieblingswort, krude.
Ja, das ist weißt du, was krude heißt?
Nein, gib's mir mal. Ja.
Schwer verdaulich. Ja, das ist, wenn ich sage, etwas ist erlogen, dann ist es etwas Falsches. Aber krude ist nur schwer verdaulich. Und wenn die Wahrheit schwer verdaulich ist, dann ist sie schwer verdaulich. Aber sie ist nicht per se schlecht oder so, sondern sie ist einfach nur schwer verdaulich. Und die Aussage, krude Verschwörungstheorien, sagt mehr über den Urteilenden aus, als über den, der beurteilt wird.
Mhm. Ja. Also krude ist wirklich, das ist auch etwas, was jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft benutzt worden ist. Krude Thesen, krude Theorien und sie fabulieren und also das ganze gesamte Vokabular wird da ausgepackt, um die Menschen auch nur irgendwie blöd dastehen zu lassen.
Und ich hatte in der Wendezeit hat man ja gelesen, also die letzte Wende, nicht die, in der wir gerade drin sind, die letzte Wende. Es gab dann Demonstrationen gegen die DDR und dann las man in den offiziellen Zeitungen etwas von Rädelsführern. Die Rädelsführer waren die Anführer einer Demonstration oder eines Aufruhrs. Und dann war der Zusammenbruch, dann war plötzlich die Presse frei. Und nach 2, 3 Jahren kamen die ersten Berichte, der Rädelsführer. Und da habe ich gemerkt, oh, das alte Wording geht wieder los. Da tauchte so langsam, zog wieder das alte ein. Und das Gleiche haben wir im Prinzip jetzt wieder, wie also ein bestimmtes Framing, ein Wort verwendet wird oder auch ein Wort einfach aufgeladen wird. Na, wer hat denn schon mal nachgeguckt, was krude wirklich bedeutet? Es wird nur verwendet, es ist ein kryptisches Wort und damit müssen die Verschwörungstheorien kryptisch sein und dann fragt keiner mehr nach. Krude. Aber wir gehen mal weiter im Text, weil da sind noch so viele schöne Stellen drin.
Also wir verlassen die Einleitung, da gibt es noch viel, viel zu entdecken, aber wir springen jetzt weiter auf Seite 63 von 83 im Hauptteil. Und zwar geht es da dann, da sind wir jetzt bei Punkt, Moment, ich blende es ein. Wir sind jetzt schon.
Ganz, ganz kurz, die Rechnung ist noch auf der Seite 6, die müssen wir noch machen mit den Todeszahlen.
Moment, dann springe ich da vor. Die Seite 6. Klär schon mal, was da zu finden ist.
Die Todesfälle sind da drin, wo er sagt, also über alles betrachtet hatten wir im Jahr 2018 insgesamt 17 Millionen vollstationäre Patienten in OPs im Jahr. Das sind im Schnitt 1,4 Millionen Patienten pro Monat. Und im März und April wurden 90% aller notwendigen OPs verschoben und nicht durchgeführt. Das heißt, 2,5 Millionen Menschen wurden infolge der Regierungsmaßnahmen nicht versorgt. Also 2,5 Millionen Patienten wurden im März und April nicht operiert.
Okay.
Ja,
ich habe es gefunden. Obwohl
dies, obwohl dies notwendig gewesen wäre. Die voraussichtliche Sterberate lässt sich nicht seriös abschätzen, aber Vermutungen von Experten gehen von Zahlen zwischen, festhalten, 5.000 und bis zu 125.000 Patienten aus, die aufgrund der verschobenen OPs versterben werden oder wurden oder sind.
Das heißt, minimal sterben mindestens, also mindestens so viele Menschen, wie jetzt an Corona gestorben sind, offiziell. Ja. Heißt, das ist das, was jetzt nochmal der Zukunft, und das ist die günstigste Schätzung. Es könnte auch sein, dass diese Zahl 20 Mal höher ist. Weil man die gar nicht erfassen kann. Wir kriegen das ja auch mit, dass die Herzinfarkt- und Schlaganfallzahlen massiv gesunken sind, weil die Leute nicht mehr ins Krankenhaus gehen, weil sie Angst haben, sich mit Corona anzustecken.
Das kommt im nächsten Punkt nochmal auf der Seite 7, wo er auf die Folgebehandlung Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt eingeht und sagt, Experten, die sich dazu äußern, gehen ebenfalls von einer bis zu mehreren tausend zusätzlichen Toten aus, die bereits im März und April verstarben oder noch versterben werden.
Also das Kapitel alleine ist wirklich, das muss sich jeder mal durchlesen. Es gibt da noch etwas, und zwar in Bezug auf Herzinfarkt, Suizide und so weiter und so fort. Und dann kommt da noch etwas, ich weiß gar nicht, ob das in dem Abschnitt ist. Genau, das ist hier der Punkt 2.b. Und zwar ist das abhängig von der wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Entwicklung Verlust an Lebenserwartung. Und das war wirklich, also wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, das stimmt ja. Dies dürfte langfristig zu einem größeren Schaden der Krise werden. Seit den 50er Jahren hat Deutschland aufgrund positiver wirtschaftlicher Entwicklung eine starke Erhöhung der Lebenserwartung realisiert, um 13 bis 14 Jahre längere durchschnittliche Lebenszeit. Das permanent gestiegene Wohlstandsniveau ermöglichte unter anderem zunehmend aufwendige Gesundheitsvorsorge und Pflege. Bei stark negativer wirtschaftlicher Entwicklung und einer entsprechenden Reduktion des Wohlstandsniveaus geht die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Die Lebenserwartung wird sinken. Das RKI hat nachgewiesen, dass hohe Arbeitslosigkeit die Lebenserwartung senkt. Bei über 80 Millionen Einwohnern kann durch staatliche Schutzmaßnahmen, nicht durch den Virus, ein entsprechend hohes Volumen an Lebensjahren der Bevölkerung vernichtet worden sein. Und da habe ich jetzt schon eine Zahl gelesen von ein paar Millionen Lebensjahren, die jetzt schon vernichtet worden sind. Heißt, jetzt schon ist die Lebenserwartung in Deutschland gesunken um vielleicht 1-2 Jahre. Und wenn man das hochrechnet auf 80 Millionen Menschen, dann sind wir bei ein paar Millionen Lebensjahren, die uns fehlen werden in Zukunft.
Ja.
Punkt. Ja, das ist, also das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, was das, wovon wir hier eigentlich sprechen. Ja? Geht es nicht um Kaffeekränzchen?
Und die Uhr tickt weiter. Mit jedem Tag, wo diese Maßnahmen laufen, verpulvert Lebenszeit oder geht Lebenszeit verloren. Genauso wie die Finanzen schrumpfen, die Ersparnisse schrumpfen, eine gigantische Enteignung stattfindet, was alles parallel läuft im Hintergrund, was wir vielleicht nicht so sehen an den Einzelschicksalen. Aber wenn man das immer auf 80 Millionen Menschen oder mal weltweit hochrechnet, passiert hier ein ganz massives, also wirklich, wie man sagt, wir fahren den Wagen komplett gegen die Wand, ungebremst. Und das passiert hier gerade, wird so viel Energie, Lebenszeit, menschliche Leistung vernichtet. Das ist unfassbar.
Weiter im Text, Seite 63 von 83. Bitte aufschlagen. Das Dokument gibt es übrigens.
In dem Hauptdokument
Das Dokument gibt es übrigens zum Runterladen, ja, nicht in dieser farblichen Version, wie wir es gekennzeichnet haben, sondern auf der Seite von Tichys Einblick. Wir verlinken das auch in dem Text, da könnt ihr euch das selber anschauen, alles. Da steht unter dem Punkt 7, Gegenüberstellung von Vorwissen und realem Handling des Krisenmanagements, kommen wir jetzt auf den Punkt der Akteure. In der Corona-Pandemie 2020 wurde zwar von Anfang an auf die Kompetenz von Fachleuten zurückgegriffen, allerdings sehr selektiv. Es wurden nur ausgewählte Fachleute angehört, nur deren Auffassungen wurden beachtet. Die Fachexpertise aus virologischen und immunologischen Spezialdisziplinen muss in die ganzheitliche Gefährdungsanalyse und Bewertung einer Pandemie unbedingt eingehen. Sie muss in diesem Prozess jedoch mit anderen Faktoren abgeglichen werden. In der Corona-Krise wurden vom professionellen Krisenmanagement fachlich einseitige, gefilterte Fachinformationen isoliert herausgegriffen und zum alleinigen Maßstab für jede erfolgte Intervention gemacht. Da nützen einem die besten Spezialisten nichts. Ha, wer hätte es gedacht? Sie kennen sich zwar in Ihrem sehr begrenzten Kompetenzfeld gut aus, haben aber nicht die erforderliche Einsicht in die komplexen Rahmenbedingungen, die darüber hinaus ein modernes Gemeinwesen prägen. In diesem Gemeinwesen sind Einflussgrößen aus sehr vielen weiteren Spezialgebieten wirksam. Wie konnte das Krisenmanagement annehmen, dass die medizinischen Experten des RKI dies überblicken? Die Kollegen des RKI konnten von den Anforderungen und den Erwartungen, die in der Krise an sie gerichtet werden, nur hoffnungslos überfordert sein. Also er schlägt sozusagen die Brücke auch zu den Kollegen vom RKI und sagt, das sind jetzt nicht die Dummen, sondern die sind auch Opfer in dieser Rolle, die man ihnen zugewiesen hat. Wobei ich das etwas relativieren muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Menschen wirklich nur jetzt dahingeschoben worden sind und nicht wissen, was passiert. Weil wenn ein Herr Drosten auf den Herrn Wodak einschlägt, dann ist da auch viel Ego dabei. Ja, ich höre da auch viel Narzissmus mit raus.
Ja, und wenn man die Dokumentation kennt, Profiteure der Angst, wo es einen ähnlichen Konflikt oder eine Konstellation mit Wodak und Drosten schon mal gab in Bezug zur der Schweinegrippe, was ja jetzt so eine Wiederholung des ganzen Szenarios ist, wo Wodak nachgewiesen hatte, dass Drosten falsch gelegen hat, kann man fast sagen, man möchte hier das korrigieren oder man möchte jetzt die Oberhand gewinnen. Also da gibt es auf jeden Fall eine persönliche Ebene, die ich da spüre. Und was aber
natürlich, überleg mal, der Film, der war ja 2009 und wer den anschaut, merkt, dass Wodak da die moralische Instanz ist, die gewonnen hat und der Drosten ist derjenige, der blöd dasteht, weil er hat damals auf die Panikhupe gedrückt und heute wieder. Vielleicht ist das ist jetzt reine Interpretation, meine persönliche Meinung, vielleicht ist da noch was offen. Ja, so eine gekränkte Eitelkeit, der hatte damals Recht und diesmal habe ich Recht. Das kann ja durchaus sein, also...
Ja, und ich habe den Drosten vor kurzem gehört, dass er gesagt hatte, nur ein Virologe hat die Expertise zu sagen, wie sich ein Virus ausbreitet.
Genau.
Das ist richtig, aber ein Staat hat eben auch die Aufgabe oder eine Regierung, die ganzen Komponenten abzuwägen, die da dranhängen. Und das ist eben einmal die Virusgeschichte, die Ausbreitung des Virus, aber das ist unsere kritische Infrastruktur. Und wir haben hier einen, der sich mit kritischer Infrastruktur beschäftigt. Aber ich denke, es gibt noch ein paar Referate, die genauso viel dazu zu sagen haben. Also was ist mit Bankenwesen zum Beispiel? Wie stellen wir die Bargeldversorgung permanent sicher? Wie stellen wir die allgemeine Sicherheitslage sicher im Land? Und auch da muss es, sagen wir mal, Whistleblower geben oder Leute geben, die da Einblicke haben. Ich würde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat da keine Expertise, keine Dossiers anfertigt im Hintergrund, um die Situation zu beurteilen, zu betrachten, vorauszuschauen und. Und die werden genauso zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und das finde ich auch bei ihm hier gut, dass er eben nicht den Blick sagt, also kritische Infrastruktur ist nur das, sondern er öffnet den Blick, hat auch, sagen wir, Mitgefühl für das RKI und sieht, dass er über seinen Tellerrand schaut. Ja, das finde ich sehr deutlich und zeigt eben auch nochmal, das ist nicht eine Ego-Nummer, also ich sehe da keine Ego-Nummer, sondern wirklich eine Betroffenheit. Und ich gehe ja davon aus, die meisten Beamten haben auch einen Antrieb, etwas zu tun für das Land, in dem sie dienen oder dem sie per Eid verpflichtet sind. Ja? Und er sieht hier ganz eindeutig seine Aufgabe oder stellt sogar seine Aufgabe über die persönliche Karriere.
Tja, man sieht, was es ihm eingebracht hat. Ja. Mal gucken, ob es da noch welche gibt, die dem Ganzen nachgehen. Ja? Aber lass uns weitermachen. Unter dem gleichen Punkt auf Seite 64 wird hier aufgeführt, es ist nur exemplarisch, also wir können jetzt wirklich nicht auf alles eingehen, aber beim Lesen des Ganzen sind mir der ein oder andere wichtige Satz aufgefallen. Und dieser Satz, der beschäftigt sich damit, In dem Pool sämtlicher Prognosen, Meinungen und Interpretationen dieser Welt gibt es solche, die sich im Nachhinein als näher oder weiter entfernt von der Wahrheit erweisen werden. Im Falle der Bewertung der Gefahren des Coronavirus für unsere Gesellschaft werden wir das vermutlich in spätestens 5 Jahren zuordnen können. Also den Satz fand ich wirklich genial. Näher oder weiter entfernt von der Wahrheit. Erweisen werden. Also er ist wirklich jemand, der auch vorsichtig schreibt und jetzt nicht so brachial draufhaut, wie wir jetzt gerade. Wir können jetzt hier reden, wie wir wollen. Das ist hier unsere persönliche Meinung, was wir hier kundtun. Aber er schreibt wirklich so fast bedächtig schon, dass er ja nicht den falschen Ton erwischt. Und noch interessanter ist, dass er sagt, ja, so in 5 Jahren werden wir dann wissen, wer jetzt recht hatte. Ne, so.
Das ist immer, also er sagt ja auch, niemand ist fehlerfrei. Ne, im Nachgang, als Historiker kann man immer sagen, die haben das falsch gemacht, die haben das falsch gemacht. Und niemand ist gefeit davor, Fehler zu machen. Das sieht er auch ganz eindeutig. Aber er sagt auch, der ganze Prozess der Risikoanalyse ist völlig falsch angegangen worden, völlig falsche Daten reingegeben worden, völlig falsche Experten oder nur auf eine Expertenseite konzentriert. Und das kann nur zum Fehler führen. Mhm. Ja, das also... Als Mathematiker, ich kann eine Formel richtig verwenden, aber wenn ich die falschen Werte reingebe, können nur falsche Ergebnisse rauskommen. Mhm. Ja.
Ich lese weiter. Bei Seite 65 von 83 steht hier unten, ein Sicherheitskonzept kann nur dann als wissenschaftlich begründet und optimiert gelten, wenn es den Selektionsprozess von Theorien nicht vorzeitig schließt, sondern auch in der sich entwickelnden Krise noch laufend offen hält. Mit Blick auf die breite Fachdiskussion im Internet und die darin diskutierten vielfältigsten Thesen und im Vergleich dazu das enge Spektrum der im Krisenmanagement einbezogenen Thesen müssen Zweifel daran bestehen, ob die Vorgabe der Wissenschaftlichkeit in der Corona-Krise ausreichend realisiert wird. Tja.
Und das ist eine schöne, vorsichtige Formulierung.
Ja, also sprich, ja. Die haben sich nur auf eine Meinung gestürzt und alles andere quasi nicht zugelassen. Ja.
Und wenn man die Liste sieht, die da mal rumging, also Experten, das war dann Drosten und noch 2, 3 andere, Wieler, genau, vom RKI, und Verschwörungstheoretiker, und das waren dann 120 Doktoren, Professoren, ja. Honorige Leute, die etwas anderes gesagt haben, aus medizinischer Sicht, aus pathologischer Sicht, aus soziologischer Sicht und. Und die werden alle abgestempelt. Und da sieht man wieder, dass da noch etwas Größeres dahinter sein muss. Dass es irgendwie mit den Zahlen durchgedrückt wurde in eine Richtung, jetzt haben wir erstmal den Lockdown und jetzt können wir zu unseren Bedingungen das wieder freigeben.
Und das, was du sagst, wird hier auch noch aufgegriffen in dem weiteren Abschnitt. Und zwar steht hier, die Auswahl der einbezogenen Wissenschaftler scheint einseitig zu sein. Mhm. Die starke Fixierung auf das Robert-Koch-Institut und teils massive Abwertung von wissenschaftlichen Gegeneinschätzungen durch RKI sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung führen dazu, dass nicht alle wissenschaftlichen Meinungen ausreichend berücksichtigt werden. Mhm. Tja. Das ist genau das, was wir von Anfang an beobachtet haben. Der Dr. Wodak ist, glaube ich, 1 oder 2 Wochen nach dem Lockdown publik geworden. Ich erinnere mich daran, dass das einer der ersten war. Ende März kam es, das war also ganz Anfang April war das schon, dass der Dr. Wodak gesagt hat, Leute, hier läuft was schief. Und seitdem haben wir das, dass jeder, der ausweicht, so dermaßen niedergeknüppelt wird von allen, also wirklich von allen, sogar in der alternativen Szene, ja, gestern wird in der Diskussion gesagt, ach, was der Wodak sagt, das glaube ich nicht. Da habe ich 1000 andere Studien und so weiter. Ja. Also das ist wirklich perfide, wie das eingefädelt worden ist.
Und dann gleich der nächste Absatz. Bei dem Bemühen des Krisenmanagements um eine Bewältigung der Virusinfektion wurden Maßnahmen getroffen, die im Verlaufe der Krise zu einer eigenständigen Gefahr geworden sind. Also die Maßnahmen selber stellen eine Gefahr dar, die man erst durch die Maßnahme sozusagen erzeugt
hat. Geschaffen hat, ja.
Mhm. Ja, geschaffen hat. Das ist wie was wir bei den Polizeidemonstrationen sehen, oder bei den Demonstrationen. Da steht ein Demonstrant, der ist unverletzt, der will seine Meinung kundtun und der Polizist schreitet ein und am Ende haben wir Verletzte, gebrochene Arme, erzeugte Straftaten und, die durch die Maßnahmen erst entstanden und teilweise provoziert worden sind, die vorher nicht hätten nicht stattgefunden haben. Mhm. Und auch das ist das gleiche Prinzip. Ne? Man muss dann Folgeabschätzungen machen. Wenn ich jetzt, um den unter Gewalt zu bekommen, muss ich ihm den Arm brechen, Hand verdrehen oder was auch immer. Ja? Ist es das wert oder ist es das nicht wert? Das ist im Prinzip das gleiche Handeln. Kann man die Situation anders lösen? Das wurde hier in der Krise nicht gemacht. Und das mangelt generell in dem ganzen Konstrukt Gesellschaft im Moment ganz massiv.
Ich merke auch im nächsten Abschnitt, der ist auf der Seite 66 von 83, wie er selber mit dieser ganzen Situation gehadert hat. Ich lese mal vor. Der Mitarbeiter, der laufend dazu Analysen geschrieben und Anforderungen formuliert hat und diesen Bericht verfasst hat, also sprich der Herr Cohn selber, wurde nicht in das Krisenmanagement eingebunden, sodass seine Möglichkeiten im Verlaufe der Krise zu überprüfen, ob die Belange des Kritisschutzes ausreichend beachtet wurden, schließlich kaum mehr gegeben waren. Protokolle von Krisenstabssitzungen und interne Strategiepapiere wurden zu Beginn der Krise noch so weit gestreut, dass auch KM4 stets informiert war. Später wurden nur noch Auszüge verschickt. Die Anbindung an das strategische Gesamtvorhaben wurde immer spärlicher. Das ist absolut unverständlich angesichts der Tatsache, dass das reibungslose Funktionieren kritischer Infrastrukturen von allerhöchster Priorität sein musste. Ganz ehrlich, Andreas, in diesem Satz wird noch klarer, dass es hier um Vorsatz geht. Also wir haben hier einen Krisenstab, der am Anfang noch ein bisschen publiziert und dann merkt, okay, oh, das kommt nicht so gut an vielleicht, also meine Spekulation jetzt, ja, die bringen diese ganzen Dinge raus und intern regt sich dann plötzlich Widerstand, so hey, Moment mal, da müssen wir doch dann was dagegen tun. Dann wird von oben entschieden, okay, dann gibt es jetzt kein Memo mehr, das Ganze wird eingestampft, keine, also so was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja, und der Herr Cohn regt sich in diesem Abschnitt auf, dass es eine Frechheit ist, wie man Spezialisten von wichtigen Informationen abschneidet. Das ist absolut unverständlich, dass eben das reibungslose Funktionieren höchste Priorität haben muss. Mhm. Ich sehe hier Vorsatz. Ich sehe immer mehr Vorsatz.
Ja, und wenn wir mal zurückgehen, also relativ am Anfang, Kapitel 3, Auswertung früherer Übungen, also auf der Seite 13 in dem Dokument.
Lies mal vor, kann ich jetzt nicht so schnell springen hier. Ja,
beschreibt er, dass es Katastrophenübungen gab und sagt sogar, dass der Sinn einer Katastrophenübung ist, dass sie scheitert. Also, dass man durch das Scheitern lernt, woran scheitert sie, um genau dann also diese Missstände aufzuheben, damit sie nicht nochmal auftreten, wenn es wie jetzt sozusagen real durchgeführt wird oder real etwas passiert. Und dann kommt das Kapitel 4, also Kapitel 3 beschäftigt sich mit zwei Übungen, einmal LügEx 2007 und dann Risikoanalyse 2012. Dort waren viele Sachen schon gefunden und geklärt worden. Und dann kommt für mich nochmal der Hammer auf der Seite, Seite 19, Kapitel 4, hat der Staat bisher genug für den Schutz kritischer Infrastrukturen getan? Und wenn nein, was hindert ihn daran? Und wenn du auf der Seite 22 ungefähr in der Mitte mal bist, sagt er dann, also einmal, der Bundesinnenminister verteidigte sein Anliegen zwar, aber war aber politisch in Bedrängnis geraten. Aus dem politischen Feld heraus wurde dieser Effekt noch gezielt verstärkt. Kritik wie jene der SPD, der Zeitpunkt hierfür nach den jüngsten Anschlägen schüre Verunsicherung, ließ der Minister nicht gelten. Es ist üblich, wenn eine Ressortabstimmung abgeschlossen ist, dass es dann ins Kabinett kommt. Das ging darum, dass kommuniziert wurde, dass die Bevölkerung solche Vorräte anlegen soll. Mhm. Und die SPD sagt, das ist nicht opportun, das verunsichert die Leute nur. Ja, und dadurch ist das schon unter den Tisch gekehrt worden. Und direkt unter dem Zitat, erst dieser verstärkte Effekt führte dazu, dass die Abteilungsleitung KM, und da gibt er wieder interner Preis, was bei ihm abläuft, nach Erörterung der Angelegenheit beim Minister das Vorhaben mit Samthandschuhen anfasste und die interne Aufforderung erging, möglichst unauffällig unter dem Öffentlichkeitsradar weiterzuarbeiten.
Wahnsinn.
Das heißt, das, was eigentlich kritisch ist, ja, kritische Infrastruktur muss analysieren, die sind schon seit Jahren ausgebremst worden. Und das wurde unter der Hand nur weitergeführt. Und sie wurden gehindert, das zu tun, was sie eigentlich tun müssten.
Das ist so krass. Mir fehlen echt die Worte, weißt du, wenn man das so, wir machen da jetzt eine laienhafte Analyse, ohne vom Fach zu sein, ohne das studiert zu haben, sondern einfach, wir denken jetzt laut mit gesundem Menschenverstand über diese ganze Situation nach, mit den Informationen, die wir jetzt neu zur Verfügung haben. Und was sich da auftut, das kann ich nicht in Worte fassen. Das ist mir unbegreiflich, wie so etwas passieren kann.
Und dieses Dokument ist wirklich Sprengstoff. Also da ist jeder zweite Satz kann man da rot markieren. Und wir können eine 5-Stunden-Sendung draus machen. Wir können das hier wirklich nur sagen. Also wen das wirklich interessiert, guckt euch das nochmal an. Das ist der Wahnsinn, was hier passiert und was hier im Hintergrund gelaufen ist. Eine Krise tritt niemals aus dem Nichts heraus auf, sondern da ist etwas im Vorfeld gelaufen. Da ist im Vorfeld schon gespart worden, falsch gebaut worden und. Ja? Die Krankenhäuser wurden, den Punkt gibt es ja auch, die Krankenhäuser wurden zurecht gespart, das Gesundheitssystem wurde zurecht gespart und. Und alles aus irgendwelchen monetären Erwägungen oder politischen Erwägungen heraus, die jetzt massiv als große Welle nochmal zur Verschärfung der Situation beitragen.
Machen wir weiter mit dem Trauerspiel. Ich habe da noch
Ja.
was ganz Tolles, ja. Und zwar ist es bei Seite 68. Wir sind immer noch hier bei Punkt, ja, Seite 68 einfach. Ist auch wurscht, welcher Punkt das ist. Hier steht: In der 2012er Risikoanalyse heißt es im Szenario, neben der Information der Bevölkerung treffen die Behörden aufbauend auf bestehenden Plänen und den Erfahrungen aus der Vergangenheit Maßnahmen zur Eindämmung und Bewältigung des Ereignisses. Krisenstäbe werden zeitnah einberufen und übernehmen die Leitung und Koordination der Maßnahmen. Die Realität 2020 sieht etwas anders aus. Nicht die Behörden treffen Maßnahmen, nicht die Krisenstäbe übernehmen Leitung und Koordination der Maßnahmen, sondern die Politik trifft die Entscheidungen und die Krisenstäbe finden gute Begründungen dafür. Auch das ist ein Problem des Krisenmanagements in der Corona-Krise. Die Rolle der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten der Länder, die über keine Kompetenz und Erfahrung in der operativen Entscheidungsfindung in komplexen Krisensituationen haben, fachlich ohnehin eher nicht, und diese gar nicht haben können, führen das Heft. Damit kommt das administrative und ministeriale Rollenmodell zur Wirkung. Es ist dann kaum noch möglich, eigene Impulse von den Behördenapparaten zu erwarten. Die Behörden und Ministerialien spielen die Rolle, die sie immer spielen, weiter. Sie versuchen so gut es geht zu erraten, was die politische Führung glaubt und anstrebt und orientiert das eigene Verhalten vollständig an diesen Projektionen. Also, da kommt gleich nochmal was, da bin ich gleich nochmal drauf. Also sprich, von oben wird gesteuert, kopflos, weil sie gar keine Informationen, gar keine Erfahrung haben. Und die untergeordneten Behörden und Beamten und Ministerpräsidenten versuchen eben so gut es geht, in dem Machtsystem Merkel zu agieren. Man sieht ja, wie das seit Jahren läuft. Wenn da einer aufmuckt, wird er abgesägt. Da gibt es keine Opposition mehr. Jeder, der auch nur irgendwie sich mal geregt hat, wurde weggebissen. Koch, Merz, Clement, nee, Clement war vorher. Auf jeden Fall, die ganzen Namen sind ja bekannt. Also niemand traut sich jetzt, dieses System noch quasi in Frage zu stellen, weil dieser Dampfer jetzt mal in Fahrt gekommen ist.
Oder wie wir es zuletzt bei der Wahl in Thüringen gesehen haben, diese Wahl muss korrigiert werden.
Exakt.
Ordo de Mufti von ganz oben und dann müssen die Bundesländer folgen.
Genau.
Und eigentlich war ja das föderale System so angelegt, dass die Bundesländer eine eigene Macht haben, dass es eben nicht mehr zu so einer Konstellation kommen kann, wo die Regierung des Landes komplett ein ganzes Land unterjochen kann.
So, und jetzt kommen wir noch zu dem in meinen Augen auch wichtigsten Punkt, der sich hier so mal zum ersten Mal einschleicht, bei unserer Analyse. Für den Bereich des Trinkwassers wurden trotz der Benennung von Lieferengpässen und Lieferketten als Schlagworte nicht vorausgesehen, dass beim Fehler einzelner Komponenten ganze Systeme wegbrechen können. Das, was sich aktuell als Problem bei der Trinkwasserversorgung abzeichnet, ist eine neue Erfahrung, für die es keine fertige Lösung aus den Übungen und Simulationen gibt. Dieses Problem muss on the job gelöst werden mit den Leuten, die dazu in der Lage sind. Dieser Satz, lieber Andreas, hat bei mir den Impuls gegeben, wir müssen diese Sendung machen. Weil, das werden wir jetzt auch noch im weiteren Verlauf nochmal bei Trinkwasserversorgung genau sagen, das ist essentiell wichtig. Unsere Trinkwasserversorgung ist in Gefahr, jetzt schon. Weil die
Ja,
jetzt schon
genau.
sagen, hey, diese Lieferketten, die wir brauchen, die ganzen Desinfektionsmittel oder Materialien, die man eben braucht, um ein gesundes Trinkwasser zu haben. Wir haben eins der besten Trinkwassersysteme der Welt. Das ist jetzt akut in Gefahr. Jetzt schon. Und jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, die jetzt noch weitergeht mit diesen sinnlosen Maßnahmen, auch weltweit, wird das Ganze noch verkomplizieren.
Und das Interessante, darauf muss man, glaube ich, auch mal hinweisen, das Bundesinnenministerium hat ja am Sonntag noch eine Pressemitteilung rausgegeben, um darzustellen, dass das eine Einzelmeinung eines Beamten gewesen sei.
Ja.
Aber es ist nie explizit falsifiziert worden, also nie gesagt worden, der Inhalt dieser Analyse ist falsch, sondern nur, das ist eine Einzelmeinung. Es ist nie gesagt worden, das ist falsch, weil das und das und das, sondern Einzelmeinung. Ja? Es wurde nie gesagt, das ist nicht richtig ist, was er geschrieben hat.
Ja, aber das funktioniert doch leider in unserer heutigen Zeit. Wenn von oben herab verordnet wird, das ist ein Schmuddelkind, mit dem darfst du nicht spielen. 9-11
Genau.
ist ganz doof. Wer Fridays for Future angreift, hat sowieso nicht verstanden. Dann reicht so eine Ansage. Die Leute haben gar keine Zeit oder kein Interesse, sich damit zu beschäftigen.
Aber wenn irgendwann zu viele Schmuddelkinder in der Quarantänestation sind, dann spielen die miteinander und dann müssen die anderen reagieren. Also das konntest du in der DDR nicht machen. Du konntest nicht beliebig viele Künstler ausbürgern. Und das kannst du hier in dieser Republik natürlich genauso wenig machen. Das System läuft ein Stück weit. Also man sagt hier, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Es scheint wie ein eingefahrenes Gleis zu sein, was immer in eine Richtung geht. Und dann werden immer mehr Leute ausgeschieden, wie sagt man, als Dissidenten oder als Persona non grata bezeichnet, Xavier Naidoo und wie sie alle heißen, und oder die Wissenschaftler. Und irgendwann sind es aber so viele, dass sich dann alles irgendwann umschlägt und auf die Seite der Ausgeschlossenen geht. Und dann hat die andere Seite die Macht komplett verloren. Und wir sind mitten in diesem Prozess drin, meiner Ansicht nach. Das ist und die haben es wirklich mal mit einem Experten, nicht kruder Verschwörungstheoretiker zu tun, sondern wirklich aus dem Innersten der Ministerien oder der Verwaltung abgeleitet.
Okay, und weiter im Text heißt es dann hier, problematisch ist, dass wir es mit einem komplexen System von kritischen Infrastrukturen in Deutschland zu tun haben, das beim Ausfall nur einer einzigen wesentlichen Komponente den Rest des Systems ebenfalls zum Kollabieren bringen wird. Wenn die Stromversorgung flächendeckend und länger anhaltend ausfällt, nützt uns die weltbeste IT-Sicherheit nichts. Wenn das Internet nicht wie gewohnt verfügbar ist, ist mit einer ähnlichen Kaskade zu rechnen. Ähnliches gilt für die Trinkwasserversorgung und die Nahrungsmittelversorgung. Demgegenüber hätte realistisch betrachtet der Tod von 200.000 Einwohnern, zufälliger Wert, durch einen neuen Krankheitserreger oder sogar der Tod von 1 Million Einwohnern im Rentenalter kaum Auswirkungen auf die Versorgung mit kritischen Dienstleistungen sowie die Funktionsfähigkeit des innerstaatlichen Wertschöpfungsprozesses, die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Stabilität der staatlichen Ordnung. Damit wird keine Bewertung von Menschen vorgenommen, sondern Funktionen, Wirkungsweisen und reale Konsequenzen werden veranschaulicht. Wenn ursprünglich gesundheitliche Schutzmaßnahmen wie die der laufenden Corona-Pandemie zu einer Destabilisierung des Systems kritischer Infrastrukturen führen, kann das hingegen den Exitus unserer gesamten Gesellschaft bedeuten. Ich wiederhole, kann das hingegen den Exitus unserer gesamten Gesellschaft bedeuten, mit zig Millionen Toten. Ich wiederhole, mit zig Millionen Toten. Vergleiche Blackout der Stromversorgung und natürlich der Aufhebung jeglicher, nicht nur der staatlichen Ordnung. Insofern ist es für das Krisenmanagement unverzichtbar, die bereits eingetretenen und die noch möglichen Auswirkungen der Schutzmaßnahmen umfassend und objektiv zu erheben, um die Gefahren von A. Erkrankungen und B. Schutzmaßnahmen vergleichen zu können und optimal darauf zu reagieren. Ich wiederhole nochmal, also sprich Exitus unseres Systems, Millionen Tote, mögliche Auswirkungen auf das gesamte System, das ist der absolut wichtigste Abschnitt da drin, und er macht sich jetzt nicht über alte Menschen lustig, schreibt er da, das ist keine Abwertung, sondern das ist eine reine Gefahrenabschätzung. Virus mit 500.000 oder 2 Millionen Toten, schlimm, aber wenn wir weitermachen wie jetzt mit diesen Maßnahmen, geht vielleicht unsere gesamte Gesellschaft vor die Hunde. Und das heißt Bürgerkrieg und Verteilungskämpfe und marodierende Banden und der komplette gesellschaftliche Zusammenbruch. Das muss nicht sein, aber dieses Szenario besteht. Dieses Szenario wird jeden Tag wahrscheinlicher. Da
fehlen mir auch die Worte, ja. Mhm. Ja, und eine zerstörte Gesellschaftsstruktur, die baust du dann, also brauchst auch wieder Jahre, um die aufzubauen. Das kommt ja dann hinzu. Also So wie wir das nicht einfach wieder anschieben können, mit jedem längeren Tag kann man auch eine zerstörte Gesellschaftsstruktur nicht wieder so leicht befrieden. Da muss es dann noch härtere Maßnahmen geben und, und. Also es ist alles nicht feierlich, was da in den Möglichkeitsräumen steht.
Nach dem Krieg ging es auch weiter, aber es hat viele Millionen Menschenleben gekostet und viel, viel, viel Leid. Vor allem, wenn man bedenkt, ironischerweise, es weiß auch fast niemand, dass zwischen 45 und 48 mehr Leute gestorben sind in Deutschland wie während der Kriegszeit.
Ja.
Das ist eine interessante Zahl, ne? Das habe ich beim Guido Knopp noch nicht gehört. Aber egal, dieses Feld machen wir jetzt gar nicht auf, sonst kommt gleich wieder hier. Nein, das geht hier um die Analyse von diesem Bericht. Und da geht es weiter, und zwar mit der Rolle der Bundeskanzlerin. Hier steht auf Seite 69, die Rolle der Bundeskanzlerin, die einer gesonderten Untersuchung bedarf, wer hätte es gedacht, ja, war vielleicht nicht transparent, vielleicht sogar missverständlich, aber bei den Medien und der Bevölkerung kam das Agieren der Kanzlerin gut an. Dieser Komplex müsste aus drei Gründen näher untersucht werden. Erstens, Publikumsgefallen ist keine Garantie und noch nicht einmal überhaupt ein Kriterium für richtige Entscheidungen. Mit ihm kommt ein sachfremder Motivator ins Spiel, der anfällig für Fehlentscheidungen macht. Zweitens, übergroße Zustimmung und Akzeptanz, selbst für Unsinn erzielen zu können, birgt eine große Gefahr für unser Gemeinwesen in sich. Drittens, die nahezu durchgängige positive Resonanz der Medien, insbesondere auf jegliche Aktivität der Bundeskanzlerin, egal was sie gerade ankündigte und wie und mit welchem Timing sie ihre Haltung zu bestimmten Fragen als alternativlos darstellte oder auch änderte, bestätigt leider negative Vorurteile über die Presse. Als Korrektiv für Fehlentwicklungen zum Beispiel in einem suboptimalen Krisenmanagement scheint der übergroße Teil der freien Presse mehr oder weniger unbrauchbar. Aus gesamtstaatlicher Sicht muss das als Warnsignal angesehen werden. Es empfiehlt sich sehr, bei künftigen Anpassungen der rechtlichen oder Rahmenbedingungen auf eine wieder größere Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit hinzusteuern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Presse die Regierung geschlossen, massiv einseitig und ungerecht kritisierte und durch ihren Einfluss eine politische Machtveränderung einfach auslösen könnte, dürfte gegen Null gehen. Die Gefahr, dass die Bevölkerung alles glaubt, was sie von den meisten Medien serviert bekommt und sich dies unkritisch zu eigen macht, liegt sehr hoch. Ja, Andreas, der für mich wichtigste Satz hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Presse massiv gegen die Berichterstattung eingeht, dürfte gegen Null gehen, ja, so. Die Gefahr, dass die Bevölkerung alles glaubt, liegt sehr hoch, ja. Also ist ja genau das, was wir beobachten können seit Wochen. Alle, die hier mit Mundschutz rumrennen und mit Panik und in den Augen sind Getriebene von diesem System, zeigt eigentlich, dass das super funktioniert alles, oder?
Ja, und es ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, die Publikative, die eigentlich in Richtung Regierung oder Legislative, Judikative und Exekutive schauen sollte, hat sich komplett rumgedreht, hat die Regierung im Rücken und guckt auf die Bevölkerung und unterdrückt oder präsentiert ein Bild der Bevölkerung, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und damit ist die gesamte Machtgefüge zerstört und die Gefahr ist riesig groß, die hier passiert. Und das geht da hier eben nochmal ganz genau drauf ein, Versagen der Medien in der Betrachtung der Rolle der Bundeskanzlerin. Dass die Mutti darf nicht hinterfragt werden.
Ja, bitte sag nicht Mutti, die Frau hat keine Kinder. Das ist eigentlich auch ein falscher Begriff, dass es die Presse geschafft hat, dieser Frau die Rolle einer Mutter zukommen zu lassen, ja.
Genau, das war ja da war der ironische Unterton. Ne? Dieses Mutti-Bild ist ja auch erschaffen worden. Es gab ja diese CDU-Wahlkampagne voll motiviert, wo sie also die Mutter der Nation daraus gemacht haben. Und wie du schon sagst, also natürlich Frauen, die keine Kinder haben, gibt immer Konstellationen und so weiter, wo das passieren kann. Aber Frau Bundeskanzlerin ist das nicht in dieser Rolle, hat nichts Mütterliches und.
Nein, nein.
Ja, wir müssen auch sagen, der Staat ist im Moment nicht fürsorglich für seine Bürger. Wir haben die Entscheidung, was Rüstungsexporte sind, die genehmigt werden jetzt in dieser Krise im Hintergrund.
Ja.
Man muss immer auf das Gesamtbild gucken, das muss man sich mal klar machen.
Ja.
Oder die Soforthilfen, die für Selbstständige gegeben werden, dürfen erstmal nicht für private Lebenshaltungskosten verwendet werden, sondern für laufende Kosten. Und was sind die laufenden Kosten? Das ist Leasing fürs Auto, und Mieten oder solche Sachen. Das heißt, das Geld geht eigentlich gar nicht zu den Selbstständigen, sondern es geht, wird durchgereicht und geht wieder zu den Banken, die dann die Miete finanzieren, das Auto finanzieren oder die Betriebsmittel finanzieren.
Ja. Wahnsinn. Lass uns am Schluss noch ein paar eigene Gedanken finden. Wir haben noch ein paar Sachen markiert.
Genau, ich würde es nicht zu lang machen. Und,
genau, aber, ja. Mhm. Also, hier steht noch, bei der Risikoanalyse aus 2012 wurde der simulierte Pandemieverlauf vom RKI beigesteuert. Die Daten waren als Fakten für das Planspiel gesetzt, sie wurden nicht hinterfragt. Für ihr genaues Zustandekommen musste sich niemand der Übungsbeteiligten interessieren. Für ein Planspiel, in dem eine einzige konkrete Fallkonstellation hypothetisch durchgespielt werden soll, ist das eine praktikable Begrenzung, ansonsten unzähliger möglicher Fallkonstellationen. Okay, ja, ist verständlich. In der Corona-Krise hat sich das Krisenmanagement wie in einer Übung verhalten. Es hat die Zulieferungen von hochspezifischem, fachlich-medizinischem Input inhaltlich nicht mehr hinterfragt. Gegen Vorschläge, Anregungen und Forderungen von außen hat man sich abgeschottet. Mhm. Ein weiteres Beispiel dafür, warum man mit Bhakti und Wodak und Co. so umgegangen ist.
So. Wir fokussieren uns auf ein Szenario, eskalieren das, um dann die Maßnahme, die wir eigentlich haben wollen, zu erreichen.
Genau.
Das kommt auch an einer anderen Stelle zum Tragen, dass ein Krisenstab ja mal verschiedene Konstellationen oder Entwicklungen durchprüfen müsste und sagen müsste, in der Richtung haben wir so und so viel Tote, in der Richtung so und so viel Verletzte, wenn wir es laufen lassen, kommen wir dahin. Und dann abwägen kann, okay, das ist gefährlich, wir gehen den Weg. Und hier fand überhaupt keine Abwägung statt. Und das ist also ja immer wieder fassungslos zu sehen, was hier passiert ist. Mhm.
Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt als Ergänzung hier unten an den letzten Abschnitt. Und da steht, da nun alle Maßnahmen und alle Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation, auf einseitigem oder suboptimalen fachlichen Input beruht, sind leider alle Maßnahmen und Entscheidungen des Krisenmanagements potenziell suboptimal. Das bedeutet auch, dass in der größten Krise, die die Bundesrepublik je erlebt hat, der Staat potenziell der größte Produzent von Fake News war, gegen die er gerade in der Krise vorzugehen propagierte. Also ich lese das nochmal vor. Das bedeutet auch, dass in der größten Krise, die die Bundesrepublik je erlebt hat, der Staat potenziell der größte Produzent von Fake News war, gegen die er gerade in der Krise vorzugehen propagierte. Damit hat er dazu beigetragen, dass ein wichtiges Unterstützungspotenzial zur Bewältigung der Krise blockiert wurde. Amen. Hey.
Amen.
Und ich meine, für mich ist das jetzt Fakt. Okay, für viele, die sowas lesen und zum ersten Mal hören, wird das wie ein Schlag vors Gesicht sein. Für mich ist das schon lange Fakt. Ich beschäftige mich schon lange mit Hintergrundpolitik und Deep State und wir sind seit Jahren, gehören wir zu den aufgewachten und informierten Bürgern, egal welche Etikette man uns hinhängt. Jeder, der sich objektiv mit der Weltgeschichte und dem Geschehen auf der Welt beschäftigt, kommt irgendwann auf diesen Punkt und erkennt, okay, Deep State und Deep Down the Rabbit Hole. Das ist einfach so. Ja, das ist die Logik, ja, die Logik bietet das, ne? Warte mal, wie war es so, die Logik.
Ja.
Und wenn man das jetzt natürlich dann aber zum ersten Mal hört, dass der Staat selber einen riesigen Fehlirrtum macht, eine riesige Fake News verbreitet, dann muss man das echt erst verarbeiten. Also ich kenne ein paar Leute, die werden in naher Zukunft ziemlich hart in der Realität aufschlagen. Wir haben diesen Prozess alle schon erlebt und das war auch nicht einfach, ja, aber das kommt jetzt massiv in geballter Form auf alle zu.
Das sehen wir ja, also dieses ganze Szenario hier ist ja so unglaublich und so unglaublich groß, wo wirklich alle Ebenen versagen, die man sich vorstellen kann, dass das für uns ein Stück Normalität ist, aber für viele eben ja eine Weltbilderschütterung. Ein Zusammenbruch von dem ganzen Vertrauen in den Staat, in das System und. Ja.
Wir kommen zum Schluss von diesen ganzen kurzen Analysen, die wir hier gemacht haben, und zwar ist es der Punkt 8, da steht, also das ist noch nicht der Schluss von diesem Bericht, sondern das ist jetzt das, was wir uns ausgepickt haben. Und da steht bei 8. Zwischenauswertung, die vom Krisenmanagement zugrunde gelegte Datenbasis war und ist ungeeignet zur Bewertung der Gefahrenlage für unsere Gesellschaft. Die Fixierung auf gesundheitliche Parameter verstellte den Blick auf weitreichende Auswirkungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und da habe ich noch zwei. Die beobachtbaren Die beobachtbaren Defizite im Krisenmanagement schlagen sich in der Konsequenz unmittelbar in einer stark gestiegenen Gefahrenlage bei den kritischen Infrastrukturen nieder. Und dazu eben dann noch im Kapitel 10. Und hier noch letzter Punkt. Es kann nicht darum gehen, vom Krisenmanagement hellseherische Fähigkeiten zu erwarten und es danach zu bewerten, ob es unvorhersehbare Risiken vorab richtig eingeschätzt hat. Vielmehr müssten alle vorgesehenen Verfahrensschritte sorgfältig beachtet werden und alle möglichen Optionen genutzt werden, um die Gefahren so genau wie möglich zu ermitteln. Das ist umso dringlicher geboten, als jedem Mitglied des Krisenmanagements spätestens im Laufe der Krise bewusst gewesen sein muss, welche schwerwiegenden Schäden unserer Gesellschaft durch die Schutzmaßnahmen entstehen würden und nunmehr tatsächlich entstehen. Das gilt für jeden einzelnen Tag, der ohne Veränderungen ins Land geht. Ja, da stehen wir jetzt nun, ja? Dass da also wirklich ein Mensch, der die Moral hat und den Mut und den heiligen Zorn nach draußen geht und man haut auf den rein. Glaubst du, das wird jetzt noch ein paar Tage gehen und ist die Nummer vom Tisch oder wird das Ganze dynamisch weitergehen?
Ich denke, dass das dynamisch weitergehen wird. Also ich glaube, es werden immer mehr an die Öffentlichkeit treten, immer mehr Fakten. Oder dieses Dokument alleine hat ja so viel Sprengkraft, dass doch vielleicht nochmal ein paar Journalisten aufwachen und mehr Fragen stellen. Und wenn es die Alternativen sind, also die haben ja jetzt schon nachgelegt. Es gibt ja mittlerweile auch den Brief von den Wissenschaftlern, die zugearbeitet haben zu diesem Dokument, die gesagt haben, also das ist nicht die Angriffe, die gegen das Dokument laufen oder gegen den Verfasser, sollen das Angriffe gegen unsere Reputation sein. Wir haben ordentliche Arbeit geleistet. Und das unterstützt nochmal das Ganze. Also auch in den Zusatzschreiben, in dem, was er rumgeschickt hat, gab es vorher eine Kommunikation mit dem Ministerium über die Erstellung des Dokuments. Das taucht nicht aus nichts auf, sondern das war schon eine ganze Weile in Arbeit. Und ich glaube, da werden noch ein paar Puzzlesteine mehr rauskommen. Also ich glaube nicht, dass das nochmal verschwinden kann. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Und ich hoffe es auch nicht. Also das muss nochmal, das ist ein lauter Wecker, der so laut klingelt, dass da noch mehr Leute aufwachen müssen.
Vor allem einen Punkt haben wir doch noch vergessen. Ich mache es jetzt nicht so ausführlich wie eigentlich vorgesehen. Unter Punkt 10.2 Gefährdungen im Bereich der Trinkwasserversorgung. Da muss ich doch noch ein paar Sätze vorlesen, weil das doch sehr, sehr essentiell ist. Bei dem ersten Abschnitt steht hier auf der Seite 75 Gefährdungen im Bereich der Trinkwasserversorgung. Die Trinkwasserversorgung und ihre Verbände werden seit den ersten großen Einschränkungen laufend im BMI vorstellig und bitten um schriftliche Bestätigung, dass sie als Kritisbetreiber besonders wichtig sind und daher beim Bezug und der Belieferung von bestimmten Produkten bevorzugt behandelt werden müssten. Ihr Personal arbeiten können muss und alle notwendigen Ausnahmegenehmigungen erhält. Viele Einschränkungen für sie nicht gelten sollen und so weiter, weil sie sonst ihre kritischen Dienstleistungen nicht mehr zuverlässig liefern können. Die Versorgung mit dem Wichtigsten, was der Mensch zum nackten Überleben braucht, dem Trinkwasser. Und hier steht dann eben, dass, Moment, inzwischen schickt der Verband seine Lageberichte an den Krisenstab und denen ist zu entnehmen, dass aufgrund der Unterbrechung von Lieferketten bestimmte Produkte und Materialien künftig nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein werden, die für die störungsfreie Versorgung mit frischem Trinkwasser unverzichtbar sind. Rest könnt ihr euch selber lesen. Hier steht am Schluss noch, die beschriebenen Probleme werden nicht nur kurzfristig bestehen. Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Lieferketten wieder so reibungslos funktionieren werden. Also, wir haben jetzt schon eine prekäre Situation im Rahmen der Trinkwasserversorgung. Und das ist mit essentiell das Wichtigste, was einen Staat versorgt. Ohne Wasser, also ohne Lebensmittel ein paar Tage, ein paar Wochen. Ohne Wasser ist es nach ein paar Tagen schon vorbei. Ja, also da geht gar nichts mehr. Und das ist also wirklich eine Situation, in meinen Augen vielleicht auch von dem Referent, von dem Herrn Kohn, mit ein Initial gewesen, um zu sagen, hey, jetzt das ist jetzt kurz vor 12 oder kurz nach 12 schon. Wenn ich jetzt nicht handle, dann nützt mir der beste Job nichts, wenn das ganze System kollabiert. Ja.
Und das sieht mir nicht aus wie einer, der im übersteigerten Wahn eine Gefahr sieht, sondern der hat das wirklich sauber analysiert und herausgearbeitet.
Analytisch, sachlich. Kein Spinner, der eine Einzelmeinung jetzt auf dem falschen Briefkopf gedruckt hat.
Und genau, das habe ich, den Eindruck habe ich auch nicht. Also es ist wirklich sauber geschrieben und zusammengestellt. Ja.
Ich habe einen letzten Punkt, und zwar eigentlich ist es nur die Schlussbemerkung, glaube ich. Genau hier, nee, nicht die Schlussbemerkung, sondern das sind noch ein paar Sachen, die wir jetzt wirklich sagen wollen. Wir sind jetzt schon lang genug, den Rest kann man sich wirklich im Detail durchlesen. Hier steht noch auf der Seite 81. Die schwierigste Aufgabe wird es sein, verlorenes Vertrauen zurückzuerlangen. Vertrauen in einen zuverlässig den Bürger schützenden Staat, der für diese wichtige Leistung legitime Eingriffe und Einschränkungen vornehmen darf. Dieser Staat hat in der Corona-Krise in geradezu grotesker Weise versagt. Er muss, wenn er Vertrauen wiedergewinnen will, nicht nur umkehren, sondern offen mit seinen Fehlleistungen umgehen, sie einräumen und aufarbeiten. Sonst werden dem Staat und dem politischen System möglicherweise die eingetretenen systemischen Fehler nicht nachgesehen. Ja, davon kann man eigentlich ausgehen, weil wenn das alles auftaucht, also wenn das alles publik wird und die Konsequenzen des Ganzen den Leuten so richtig bewusst werden, dann geht es nicht darum, ob wir eine Maske aufsetzen oder nicht. Dann geht es nicht darum, ob Corona jetzt so oder so und so viele Opfer gefordert hat, sondern geht es darum, warum zum Kuckuck nochmal die das absichtlich gemacht haben, warum die nichts dagegen getan haben. Also dann glaube ich, dass die politische Kaste am Flüchten ist, wenn das wirklich sich so weiterentwickelt und diese Erkenntnisse sich durchsetzen werden.
Und so tief, wie die sich da hier rein manövriert haben, das ist ja schon gewaltig. Das ist insgesamt, ne, das letzte Kapitel 11, was ist zu tun? Also er hat nicht nur die Analyse gemacht, sondern auch mal gesagt, wie kommen wir wieder raus aus der Misere? Und das war ein Punkt von dem, den du vorgelesen hattest. Ich hatte mir noch Seite 80 den letzten Punkt markiert.
Lies mal vor, wo ist der Moment, Seite, okay,
Seite
ja,
80
ganz unten. Der Krisenstab, so fängt es an, oder?
Genau, ja. Der Krisenstab müsste sich darum kümmern, den Einfluss von Interessen und Lobbygruppen jeglicher Art auf die Entscheidungsfindung des Krisenmanagements zu ermitteln und zu neutralisieren. Es muss ausgeschlossen sein, dass vom Krisenmanagement andere als dem Gemeinwohl verpflichtete Ziele verfolgt werden. Jede Fehlentscheidung kostet Menschenleben.
Das habe ich auch gelesen, ich habe es nur vergessen, es zu markieren. Also, Interessen und Lobbygruppen jeglicher Art auf die Entscheidungsfindung neutralisieren.
Genau.
Das heißt, er weiß schon, er hat es wieder verklausuliert erklärt. Ne? Mhm, so. Der genau. Weiß, dass es da Interessensgruppen gibt, die anders arbeiten.
Ja, und die etwas anderes wollen in dieser Situation und eine Panik schüren oder die Menschheit in eine bestimmte Richtung schieben wollen. Und das hat er alles da drin schon formuliert. Das ist ja.
Ich weiß, die Leute sagen jetzt bestimmt, ich soll mich nicht mehr so aufregen oder so, aber da pocht mir echt die Zornesfalte auf der Stirn, hey. Das ist so unglaublich. Naja, Andreas, du, ich mache den Deckel drauf mit dem Schlusssatz, mit der Schlussbemerkung von diesem Herrn Stefan Kohn. Dieser Bericht ist eine Momentaufnahme und kann natürlich nur einen begrenzten Ausschnitt der Wirklichkeit behandeln. Wichtiger als ihn perfekt zu machen war, dass er fertig wird. Er enthält daher noch einige Redundanzen und Ungenauigkeiten. Ich hoffe sehr, dass dieser Bericht dennoch einen produktiven Beitrag zum Krisengeschehen leisten kann. Und jetzt ein persönlicher Gruß an diesen Herrn Stefan Kohn. Danke, 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 Herr Kohn, dass Sie den Mut haben und das einfach dieses Ihre Arbeit uns zugänglich gemacht haben. Ich glaube, das wird in der Gesellschaft eine nachhaltige Resonanz haben und ich wünsche mir sehr, dass es noch zum rechtzeitigen Moment gekommen ist. Also ich kann gar nicht genug erwähnen, wie wichtig das ist, dass wir hier über das Ganze sprechen. Wir könnten jetzt noch 5 Stunden weiterreden, um die Details zu analysieren und so weiter. Aber der Bericht ist frei zugänglich. Tichys Einblick, da findet ihr ihn. Wir verlinken es auch als Videobeschreibung zu diesem Video unten dran. Könnt ihr euch alles im Detail anschauen. Ich sage einfach nur, alleine das Inhaltsverzeichnis sich einmal anzuschauen. Ich blende es nur mal kurz ein. Alleine das Inhaltsverzeichnis von diesem Bericht, wer das alleine durchgeht, nur die Überschriften der einzelnen Kapitel, merkt schon, was hier für eine Arbeit drinsteckt und welche Relevanz dieses Schreiben hat. Also, zieht es euch rein, auch die verlinkten Artikel dazu oder geht einfach auf Tiffys Einblick und ach gut, da könnt ihr dann auch nochmal Analysen zu dem Ganzen lesen, was immer besser ist, das Ganze nochmal in anderen Worten zu bekommen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass da jetzt was passiert, aber gleichzeitig auch wie vor den Kopf gestoßen, ob der ganzen drastischen Zeit, in der wir jetzt sind. Also ich kann es schlecht in Worte fassen, welchen Punkt der Geschichte wir gerade erreichen. Das ist so, so unglaublich. Ich darf nicht so oft unglaublich sagen, ich weiß, aber das poppt dann raus, ja so.
Aber es gibt keine Worte, die das beschreiben, was gerade passiert, weil es eben eine völlig unvorhersehbare Situation ist, in der wir uns befinden. Und es gibt ein Wort, was jeder von uns entwickeln müsste, und das ist Medienkompetenz. Und also einmal, ne, danke, dass es dieses Dokument gibt, danke an den Herrn Kohn, dass er das gemacht hat, veröffentlicht hat, und an Tichy und so weiter, die das rausgebracht haben. Und wenn du dich nochmal intensiver damit beschäftigst, dann setz dich auch mal hin und schau mal, was hat in deiner Tageszeitung dazu gestanden? Was hat in deiner Wochenzeitung zu diesem Thema gestanden? War da eine ausführliche Analyse? Haben die dir die Originalquellen gegeben? Wie kompetent sind sie oder welche Agenda fahren sie? Weil das ist etwas, was man, das ist ja auch irgendwie ein Lackmustest oder so, wo man sehen kann, wie geht ein Medium damit um. Und dann kann jeder für sich nochmal aufwachen. Bin ich auf dem richtigen Pfad? Folge ich den richtigen Medien? Oder gibt es etwas, wo ich vielleicht noch mal eine zweite Quelle hinzunehmen sollte? Ja, das ist etwas, was hier im Dokument gesagt wird. Wir sagen nicht, geh jetzt komplett weg von den Mainstream-Medien, sondern hol dir andere Meinungen ein und lass die gleichwertig zu. So wie er auch sagt, die Expertise der Virologen ist wichtig, aber die Expertise von den anderen Ministerien ist genauso wichtig. Die muss mit einbezogen werden. Ja, und bei Wahrheit oder bei Medien ist es immer auch so, dass zwei, drei, vier Meinungen irgendwie zusammenkommen müssen, dass man Medienkompetenz schult. Wer spielt denn hier eigentlich was? Und manchmal hat der diesen Unterton, manchmal hat der diesen Unterton, und dann kriegt man eher raus, was passiert denn hier wirklich? Und es geht nochmal, es geht hier auch um Menschenleben, es geht um persönliche Schicksale, im Großen wie im Kleinen. Also weltweit, wie wir am Anfang gesagt haben, aber auch lokal in unserem Land und in jeder kleinen Stadt. Und deswegen ist uns das auch wichtig, dass wir darüber nochmal reden und dieses Dokument auch rausstellen als ein, ja, fast schon Zeitdokument oder als eine Momentaufnahme dessen, was hier gerade passiert.
Das ist ein historischer Moment, auch wenn es den meisten Leuten jetzt momentan überhaupt nicht bewusst ist, weil sie davon gar nichts mitkriegen. Aber dieses Dokument könnte eine Zeitenwende im Aufwachprozess einleiten. Wenn es so eine Dynamik entwickelt, wie ich es mir hoffe, dann könnte das das Ende von diesem ganzen Spuk sein einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe, wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Lieber Andreas, ich danke dir, dass du mit das Ganze analysiert hast. Ich bin immer gerne mit dir in so einem Gespräch, weil du das so auch auf den Punkt bringen kannst. Gerne wieder. Wir werden bestimmt noch andere Dinge zu analysieren haben. Ich sage danke dir, einen Gruß nach Dresden und bis
Danke,
zum
Robert,
nächsten
und
Mal.
Grüße
Ja?
nach München.
Alles Gute, bis dann, ciao.
Genau, ciao.
Und auch danke an euch da draußen, die ihr euch die Zeit genommen habt, das Ganze anzuhören. Hört es euch nochmal an, verschickt es weiter, liked es, Daumen nach oben, alles was geht. Das Zeug muss einfach raus, das ist einfach brandheiß. Und wir hoffen natürlich, dass wir das Ganze vielleicht noch irgendwie rumreißen können. Wie auch immer. In diesem Sinn, bleibt uns treu, schaut wieder rein, bleibt eingeschaltet, bleibt wachsam und bis zum nächsten Mal. Servus.